Unser Thema heute, das Bundesgesetz zur Legalisierung von Cannabis. Wichtiger Schritt im Kampf gegen Drogenschwarzmarkt und Kriminalisierung von Konsumenten oder ein völliges Desaster für Gesundheit, für Jugendschutz und Sicherheit. Cannabis an sich ist ein gesellschaftlich kontrovers diskutiertes Thema und das besprechen wir heute mit Kriminaloberrat Christian Wulzinger. Er ist der Experte der Bayerischen Polizei zu diesem Thema.
Meine persönliche Erfahrung war da schon, dass diese Illegalität, die bis jetzt da war, dass das so die letzte Hemmschwelle war.
Wir besprechen das mit Judith Gerlach, Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und Prävention.
Es hilft mir nicht, wenn ich immer mehr Drogen oder Konsummittel legalisiere, nur weil andere bereits legalisiert sind und wir ja erhebliche Probleme haben in diesem Bereich.
Und mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann.
Es ist vieles in diesem Gesetz nicht wirklich zu Ende gedacht. Manche Dinge können überhaupt nicht vernünftig kontrolliert werden. Ich weiß nicht, ob da jemand so naiv war in der Gesetzgebung, sich sowas einfallen zu lassen. Es ist jedenfalls alles nicht zu Ende gedacht.
Wenn jetzt eine bisher illegale Substanz, also eine Droge, legal den Weg in die Gesellschaft finden soll, dann stehen natürlich drei Säulen besonders im Fokus: Gesundheit, Sicherheit und Kontrolle. Herr Herrmann, jetzt könnte man auf dem Standpunkt stehen, wer kiffen will, bekommt das Zeug ja auch so schon irgendwo. Da ist es doch besser, wenn er das legal und kontrolliert bekommt. Ist das naiv?
Es ist für mich jedenfalls nicht überzeugend, weil wenn ich überall in unserem Land die Frage, ob sich alle an Vorschriften halten, zum Maßstab mache und sage, wenn bestimmte Vorschriften von manchen Leuten nicht eingehalten werden, dann kann ich sie gleich abschaffen. Beispielsweise im Straßenverkehr, ich habe leider jeden Tag viele Leute, die sich nicht an Tempolimits halten. Soll ich jetzt deswegen sagen, dann schaffen wir die Tempolimits alle ab und jeder kann rasen, wie er will? Das kann ja wohl nicht ernsthaft ein Argument sein. Also ja, wir müssen natürlich immer achten, dass sich möglichst viele auch an das, was verbindlich vorgeschrieben ist, halten. Aber der Kern ist ja vor allen Dingen, es geht um die Gesundheit der Menschen. Und darin liegt der Sinn der Vorschriften. Und wir haben ja auch weit über diese Drogenfragen hinaus uns in den letzten Jahren immer weiter bemüht, was können wir zur Stärkung der Gesundheit der Menschen tun. Wir haben das Rauchen in der Öffentlichkeit zum Beispiel deutlich eingeschränkt und. Und da ist einfach jetzt ausgerechnet die Freigabe von Drogen das völlig falsche Signal.
Fragen wir gleich die Gesundheitsministerin. Als diese Drogenfreigabe diskutiert wurde, als es so langsam zu einem Gesetzentwurf auf Bundesebene kam, was war das so Ihre Gefühlslage?
Ich fand es von Anfang an schwierig, weil ich glaube, dass damit ein Zeichen der Verharmlosung gesetzt wird durch den Staat. Immer wenn der Staat etwas erlaubt, setzt er wie ein offizielles Siegel auf diese Substanz in dem Fall. Und damit hat es ja im Grunde genommen den Anschein, man kann es mal probieren. Es kann ja schon nicht so schlimm sein, wenn der Staat es erlaubt. Und damit tritt natürlich eine Verharmlosung ein und damit selbstverständlich ein erhöhter Konsum. Und vor allem auch, und das ist mit Blick eben auf jüngere Menschen, wahrscheinlich auch eher der Anreiz, die Möglichkeit, viel schneller an das Zeug zu kommen, weil es natürlich jetzt dann frei verfügbar ist. Und damit auch ein größerer Anreiz, das mal zu probieren. Und wenn der Staat das gesetzlich geregelt hat, dann wird es schon so passen, wenn man das ein paar Mal macht. Und das kann eben zu großen Gesundheitsproblemen führen, gerade bei jungen Menschen, weil die Gehirnreife einfach noch nicht fertig ist bis 25 und damit erhebliche Folgen durch Cannabiskonsum entstehen können.
Christian Wulzinger, Sie sind auch als Zivilfahnder in Ihrer Zeit mit Drogenkonsumenten und auch mit Dealern zusammengekommen, beruflich. Wie sehr hat sich die Drogenproblematik über die vergangenen Jahre vergrößert?
Ja, die Drogenproblematik, die ist definitiv größer geworden. Wobei man natürlich sagen muss, dass das Ganze ein sehr schwieriges Feld ist, auch für die Polizei, weil es ja das legendäre Dunkelfeld gibt und das Ganze auch ein Kontrolldelikt ist. Aber wenn man sich ansieht, wie sich die Zahlen, sowohl die Sicherstellungszahlen als auch die Zahlen von Anzeigen gegen Drogenkonsumenten in den letzten Jahren entwickelt haben, dann muss man definitiv sagen, dass das Feld einfach größer geworden ist. Sowohl die Verfügbarkeit an vorhandenen Drogen als auch die Anzahl der Konsumenten. Und was halt uns als Polizei auch etwas Sorge macht, dass das Alter der Konsumenten nicht steigt. Also sprich, dass man mit den Präventionsmaßnahmen an die Kinder und Jugendlichen aus polizeilicher Sicht rankommt, sondern dass das Alter gleich geblieben ist oder durchaus auch sinkt. Das heißt, dass auch Kinder und Jugendliche relativ häufig mit Drogen in Kontakt kommen.
Kontrolldelikt, das bedeutet, es muss auch ausreichend Polizei da sein, ausreichend Beamte, um kontrollieren zu können. Kann man da anlasslos kontrollieren?
Nein, grundsätzlich anlasslos ist sehr selten der Fall, dass die rechtlichen Möglichkeiten da sind. Als Polizei müssen wir uns an Recht und Gesetz halten und tun das natürlich auch. Aber es gibt natürlich schon Hotspots, sage ich jetzt mal, die in Bayern Gott sei Dank sehr wenig sind. Aber in Großstädten gibt es ganz einfach einzelne Stadtteile, wo man weiß, dass einfach mehr Drogen vorhanden sind. Da wird auch entsprechend strenger kontrolliert. Aber die Kolleginnen und Kollegen auf der Straße, die haben einfach eine gewisse Erfahrung oder ein geschultes Auge, wie man das bei uns im Fachjargon nennt, um zu sehen, wo eine Kontrolle wert ist. Und die Trefferzahlen, glaube ich, sprechen auch dafür. Genauso wie die Anzahl der Treffer auf den Autobahnen, wo auch entsprechende Kontrollen durchgeführt werden im Rahmen der Schleierfahndung. Und auch hier sind die Aufgriffszahlen in den letzten Jahren doch gestiegen.
Jetzt ist es ja bisher illegal. Das bedeutet, die Substanzen müssen von irgendwoher importiert werden. Also entweder kommen sie illegal über den Seeweg, über die Straße, wie auch immer. Jetzt ist ein Argument, wenn Cannabis hier angebaut werden dürfte, dann würde man ja diesem Kriminalitätszweig schon mal den Boden entziehen. Herr Innenminister, ist das ein valides Argument?
Nein, es ist objektiv natürlich so. Ja, wenn jeder sozusagen seine Cannabispflanzen selber anbaut, dann braucht man da nicht den entsprechenden illegalen Weg. Ich glaube aber nicht, dass das auf Dauer wirklich das große Thema so sein wird. Und vor allen Dingen darf man nicht unterschätzen, dass die organisierte Kriminalität, die international unterwegs ist, ja immer ein weiteres Interesse daran hat, dass sie ihre Geschäfte machen. Und wir haben das in anderen Ländern auch schon gesehen, wenn man gemeint hat, man könnte das Ganze grundlegend verändern, verbessern, dadurch, dass man die sogenannten leichteren Drogen legalisiert. Und dann könnte man diesen ganzen Kriminalitätssumpf trockenlegen, dass genau diese Hoffnung nicht erfüllt worden ist, sondern dass ganz im Gegenteil, wir sehen das zum Beispiel in den Niederlanden, das Gegenteil eingetreten ist, weil natürlich die kriminellen Organisationen mit ihrer ganzen Wucht entsprechend versuchen, dann trotzdem mit ihren Produkten weiter auf den Markt zu kommen, sich durchzusetzen. Cannabis ist auf jeden Fall auch im Hinblick auf härtere Drogen eine Einstiegsdroge. Und deshalb glaube ich nicht, dass mit der Geschichte jeder darf sich 3 Cannabispflanzen in sein Schlafzimmer stellen oder dergleichen tatsächlich diese illegalen Drogengeschäfte weniger werden.
Es wird im Übrigen immer ein Bedarf sein für den Schwarzmarkt, weil ich auf dem Schwarzmarkt immer unkomplizierter teilweise drankomme. Ich muss eben keine Pflanzen selbst anbauen. Ich muss nicht Mitglied einer Anbauvereinigung sein. Ich bekomme dort günstiger vielleicht sogar auch meinen Cannabis. Ich bekomme einen höheren THC-Gehalt als erlaubt. Also von daher ist da auf jeden Fall Raum da, dass der Schwarzmarkt weiter floriert. Und jetzt die nächsten Monate sollte es dazu kommen, dass am 1. April tatsächlich die Legalisierung eintritt. Allerdings die Anbauvereinigungen erst ab dem 1. Juli Anträge stellen dürfen, um sich auf den Weg zu machen, eine Anbauvereinigung zu gründen. Das bedeutet, wir haben da einige Monate zwischendrin, wo im Grunde genommen so schnell die eigene private Pflanze zu Hause gar nicht wachsen kann und trocknen kann, um Cannabis zu bekommen, um es zu konsumieren. Das heißt, in dieser Zeit wird ein großer Raum dafür sein, für den Schwarzmarkt. Der wird blühen in den nächsten Monaten, um das mal ganz deutlich zu sagen. Hilft aber auch nicht viel, wenn die Polizei da ein gutes Auge dafür hat, denn man darf ja dann draußen mit 25 Gramm unterwegs sein und da hilft auch das gute Auge dann der Polizei nichts, weil das ist dann ab dem 1.4. legal.
Wenn das Gesetz zum 1.4. kommt, wenn es später kommt, dann halt später oder verändert. Was ändert denn für Sie von polizeilicher Seite her die neue Gesetzeslage?
Ja, wir werden, was man zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann, verschiedene Auswirkungen haben, die aber alle relativ tiefgreifend sind. Also Problemfeld 1 ist auf jeden Fall der Straßenverkehr, weil hier ganz einfach damit zum Rechnen ist, das ist auch die Erfahrung aus anderen Ländern, die legalisiert haben oder teillegalisiert haben, dass eine vermehrte Anzahl von Verkehrsteilnehmern unter Drogeneinfluss oder unter dem Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr teilnehmen werden. Es wird zu Unfällen kommen und das ist für uns natürlich ein ganz großes Problem, weil wir hier verstärkt kontrollieren müssen, was natürlich entsprechend aufwendig sein wird und was natürlich für den Straßenverkehr ganz allgemein eine zusätzliche Gefahrenquelle ist, die wir jetzt aktuell so noch nicht haben. Ja, es gibt Unfälle unter Cannabis-Einfluss, aber wir gehen fest davon aus, dass die signifikant steigen werden.
Unfälle unter Cannabis-Einfluss beim Alkohol ist es ja so, 0,5 oder 0,3, wenn man auffällig fährt. Wie wären denn dann die Grenzen beim Cannabiskonsum? Also gibt es da auch sowas wie Alkomat oder wie funktioniert es dann?
Ja, Alkomat gibt es leider nicht. Was es gibt, das sind Urintests, das aber auf freiwilliger Basis bei der Verkehrskontrolle angeboten wird von unseren Kolleginnen und Kollegen, die auch relativ genau sind, tatsächlich, was THC betrifft. Es gibt noch Speicheltests, die befinden sich jetzt gerade in der Prüfungsphase, weil das natürlich für uns wichtig ist, aber natürlich auch für die Bürger und Bürger, dass wenn man entsprechende Tests macht vor Ort, dass das dann auch passt. Also dass die jetzt nicht falsch richtig anzeigen und das Ergebnis einfach dann auch verwertbar ist.
Muss man dann auch zum Bluttest hinterher?
Ja, beim Alkohol haben wir noch den Vorteil, dass es auch noch ein gerichtsverwertbares Gerät gibt, das entsprechend genutzt werden kann, wo der Bluttest entfällt in einem gewissen Promillebereich. Das ist bei THC nicht der Fall. Ist jetzt in der Kürze der Zeit auch nicht zu erwarten, soweit ich weiß. Fakt ist, es gibt einen Grenzwert, der liegt aktuell bei einem Nanogramm pro Milliliter. Der wird wohl steigen, aber da ist gerade eine Bundeskommission, eine Bundesgrenzwertkommission an der Arbeit, um hier festzulegen, auf welchen Wert der gegebenenfalls gehoben wird oder wie damit umzugehen ist. Aber das muss man abwarten, da kann ich leider keine Wasserstandsmeldung abgeben.
Herr Innenminister, das bedeutet, es wird erst ein Gesetz freigegeben und dann schaut man, wie man es überwacht oder wie man es kontrollieren kann oder wann angebaut werden kann. Wieso ist das so? Wie können Sie das erklären?
Es ist vieles in diesem Gesetz nicht wirklich zu Ende gedacht. Es ist in mancher Hinsicht aber jetzt schon viel zu kompliziert, nur schwer zu vollziehen. Manche Dinge können überhaupt nicht vernünftig kontrolliert werden. Zum Beispiel eben jeder darf 3 Pflanzen zu Hause haben und die soll aber auch noch irgendwie gesichert oder unter Verschluss haben. Wenn mehrere Erwachsene in einer Wohnung wohnen, dann eben pro Person diese Pflanzen und. Die Polizei hat aber überhaupt kein Recht, normalerweise so eine Wohnung zu betreten, wenn es da nicht einen besonderen Anlass gibt, besonderer Schutz des Wohnraums. Insofern besteht das eigentlich nur auf dem Papier, weil in der Regel nie einer kontrollieren kann, ob da nicht einer 5 oder 10 Pflanzen zu Hause hat. Das ist alles unsinnig, genauso wie natürlich auch die Fragen, wie nah darf ich mit entsprechenden Drogen einer Schule kommen? Sollen wir da auf der Straße Kontrollen durchführen und jemand, der sich in die Nähe einer Schule bewegt, sozusagen von Kopf bis Fuß durchsuchen, ob der jetzt Drogen dabei hat und dergleichen mehr. Das sind alles Dinge, wo ich sage, ich weiß nicht, ob die von vornherein nur zur Vortäuschung geplant waren oder ob da jemand so naiv war in der Gesetzgebung, sich sowas einfallen zu lassen. Es ist jedenfalls alles nicht zu Ende gedacht und ich gehe davon aus, dass wir in der polizeilichen Arbeit, aber auch in vielerlei anderer Hinsicht da einen riesen Aufwand, eine riesen Arbeit, eine riesen Bürokratie haben. Letztendlich fürchte ich, dass es andere Länder geben wird. Wir in Bayern wollen das schon möglichst genau machen und da kümmert sich ja die Gesundheitsministerin drum. Aber ich fürchte, dass in manchen anderen Bundesländern dann die von vornherein kapitulieren und dann sagen, ja, das soll doch jeder machen, was er mag.
Jetzt, wenn man die eigenen 3 Pflanzen nicht hat, sondern es offiziell kauft, dann unterliegt ja die Kontrolle Ihnen im Gesundheitsministerium. Wie wird das kontrolliert dann?
Die Anbauvereinigungen müssen einen Antrag auf Genehmigung stellen. Das machen sie bei der zentralen Kontrolleinheit, die wir einrichten, beim LGL. Dort werden wir voraussichtlich jetzt momentan 20 Personen installieren, die die Anträge bearbeiten, die aber dann auch dafür zuständig sind, Anbauvereinigungen selbst zu kontrollieren. Und zwar nicht nur in der Anfangszeit, ob sie eine aufstellen können und ob das alles genehmigungsfähig ist, wo diese Anbauvereinigung etabliert werden soll, sondern es geht natürlich dann auch im Folgenden darum, sind die Schutzkonzepte richtig, werden aber auch Schutzvorschriften, also gerade für jüngere Menschen, eingehalten. Wie findet der Anbau statt? Es müssen Probeentnahmen gemacht werden. Die Zuverlässigkeit der vertretungsberechtigten Personen muss überprüft werden und. Also da gibt es durchaus einiges an bürokratischen und Dokumentationsaufgaben, die den Anbauvereinigungen auch in der Zukunft dann anheimgestellt werden und die kontrolliert werden müssen. Und dafür braucht man Personal und Geld. Das ist auch kein Liebhaberprojekt der Bayern oder so. Es muss jedes Bundesland sich auf den Weg machen, muss Einheiten schaffen, egal wie sie die auch immer nennt und in welchem Ministerium sie das Ganze verankert. Auch das ist teilweise noch nicht klar in den einzelnen Bundesländern. Also man sieht, dass viele auch noch gar nicht darauf vorbereitet sind, was jetzt auf sie zukommt. Justiz mit den ganzen Akten, die überprüft werden müssen und. Also es bringt einen großen Aufwand an Bürokratie, an Verwaltungsaufwand und damit aber auch an Personalaufwand und an Kosten, die da auf uns zukommen. Schon allein, um die ganzen Sachen zu installieren, brauche ich über 4 Millionen Euro. Und die Betriebskosten, die da anfallen in den nächsten Jahren, die beziffern wir auch über 1 Million Euro. Das sind schon einiges an Kosten, die da auf uns zukommen.
Wenn wir jetzt mal Richtung Jugendschutz oder generell Gesundheitsschutz schauen, Alkohol ist ja auch in gewissen Maßen Suchtmittel. Nikotin, ja genauso. Jetzt raucht nicht jeder, jetzt trinkt nicht jeder. Könnte eine Freigabe psychologisch dafür sorgen, dass Jugendliche jetzt vielleicht nicht mehr Drogen konsumieren, weil der Reiz des Verbotenen weg ist?
Ich glaube eher, dass das Gegenteil der Fall sein wird. Ich glaube, dass wir dadurch ein neues Gift, eine neue Substanz, eine Droge verharmlosen und damit natürlich einen viel breiteren Markt zur Verfügung stellen. Auch einer, der sehr niederschwellig für junge Menschen, vielleicht sogar über Eltern, über Freunde, die in Anbauvereinigungen sind, den Zugang dazu haben und damit eine natürliche Hemmschwelle auch fällt in diesem Bereich. Von daher glaube ich nicht, dass es uns irgendetwas bringt und bin auch kein Fan davon zu sagen, Alkohol und Zigaretten sind ja auch legal, warum denn dann nicht Cannabis? Ja gut, die Frage, die kann ich nach oben immer weiter eskalieren. Es hilft mir nicht, wenn ich immer mehr Drogen oder Konsummittel legalisiere, nur weil andere bereits legalisiert sind und wir ja erhebliche Probleme haben in diesem Bereich. Nicht umsonst haben wir seit vielen Jahren schon Präventionsprogramme, die eben nicht nur Drogenkonsum wie zum Beispiel Cannabis betreffend auf den Weg gebracht haben, sondern vor allem sich auch mit Alkoholkonsum beschäftigen, weil es da erhebliche Probleme auch gibt. Das heißt, das Thema Prävention müssen wir noch mal stärker anpacken. Das hätte ich mir im Übrigen auch von der Bundesregierung gewünscht, dass sie nicht nur sagt, ja, wir legalisieren und schaffen uns da irgendwie ein Problem von der Backe, sondern im gleichen Atemzug sagt, wir legen jetzt noch mal eine Schippe drauf bei Präventionsbereich. Das wurde de facto nicht getan. Da haben wir uns andere Gedanken in Bayern gemacht, haben ja schon Projekte an den Schulen, bieten jetzt auch noch mal Projekte an für die Lehrerinnen und Lehrer, die das natürlich auch in den Schulen zum Thema machen sollen, junge Menschen zu begleiten in dieser Situation, auch zu wissen, von was sie da reden und wie man das gut etablieren kann in den Unterricht und jugendgerecht auch darstellen kann. Wir haben jetzt gerade Online-Schulungen auf den Weg gebracht. Also da braucht es eine viel breitere Basis, um das Thema wirklich ernst zu nehmen. Nicht nur zu sagen, wir kontrollieren euch, sondern auch zu sagen, wir begleiten das Thema auch verantwortungsbewusst mit Blick auf den Präventionsgedanken mit.
Herr Wultinger, wenn Sie Drogenkonsumenten kontrollieren, da gibt es ja wahrscheinlich dann auch bei der Vernehmung Gespräche. Wie bist du da dazu gekommen? Wie bist du da reingerutscht? Von wem holst du dir deine Drogen? Was erfährt man denn da so?
Ja, ist ganz unterschiedlich. Also wie Sie schon sagen, also es gibt Betroffene oder Beschuldigte, die bei uns sind zur Vernehmung, die da relativ offen umgehen mit der ganzen Thematik. Und da erfährt man dann durchaus solche Sachen. Also gerade die Thematik ist ja für uns sehr interessant. Wie bist du dazu gekommen? Oder warum nimmst du das gerade, was Jugendliche betrifft, die dann auch in der Anwesenheit von den Eltern vernommen werden und dann auch sagen, sie möchten aussagen. Und dann hört man das halt häufig. Ja, sie haben halt den und den kennengelernt und haben halt das jetzt mal versucht zu probieren. Dieser Reiz des Illegalen. Und häufig wird das halt dann mehr. Und das werden halt dann auch andere Stoffe. Das ist auch das, was wir als Polizei immer kritisch ansprechen. Diese Einstiegsdroge natürlich nicht für jeden. Und natürlich geht nicht jeder von Cannabis bis Heroin oder bis Crystal. Aber bei vielen ist halt das ist der erste Kontakt im Jugendalter mit einem Rauschgift, mit einem Stoff, der einen einfach beruhigt, der einen runterbringt oder was auch immer man sich davon erwartet oder welche Wirkung es hat. Und dann möchte man halt mehr, weil man halt sagt, okay, jetzt war das schon gut, vielleicht gibt es ja dann noch mehr. Und das war tatsächlich oft eine Begründung, die man halt dann einfach hört, wenn man sagt, okay, das ist halt auch weitergegangen. Wobei man auch sagen muss, dass halt diese erste Vernehmung oder dieser erste Kontakt mit der Polizei dann auch unter Anwesenheit von den Eltern häufig auch gewirkt hat und die Jugendlichen dann gesagt haben, okay, war jetzt ein Warnschuss und passt. Kann man auch nicht verallgemeinern, aber meine persönliche Erfahrung war da schon, dass das oft der Fall war, dass diese Illegalität, die bis jetzt da war, dass das so die letzte Hemmschwelle war. Und auch wenn man es mal versucht hat, dann der Warnschuss und da viele Jugendliche bereit waren zu sagen, okay, hat jetzt nicht so funktioniert, wie man das vorgestellt hat, ist vielleicht keine gute Idee und lassen wir es wieder sein.
Wenn das Gesetz kommt, fällt dieser Hebel natürlich weg.
Das ist aktuell unsere Angst. Also wir können jetzt auch nicht konkret in die Zukunft sehen, aber unserer Erfahrung nach wird das so sein. Es ist nicht mehr illegal. Es gibt halt auch die Möglichkeiten, den älteren Bruder, den älteren Freund, dass man halt einfach mal probiert, weil die das legal haben, ganz einfach. Die Möglichkeiten vervielfältigen sich einfach. Und das, was da ist, ist unsere Erfahrung oder so kennen wir das, sowohl privat als auch vom dienstlichen Bereich her. Der Reiz ist da und dann probiere ich das.
Also wie man bisher den Eltern, Freund oder den Eltern, Bruder zum Alkoholkaufen schicken konnte.
Das ist unsere große Sorge.
Herr Hermann, wenn man andere Länder anschaut, die Niederlande waren ja jetzt bekannt für, man geht zum Drogenkonsumieren dorthin, weil Konsumieren erlaubt ist, aber Verkaufen auch verboten ist. Wie ist denn das im Austausch international mit dieser Thematik?
Ja, natürlich tauschen sich die Sicherheitsbehörden international aus, schon allein, weil es ja um ein ganz wichtiges Thema bei den Drogen der organisierten Kriminalität geht, natürlich noch mehr bei Kokain und vielen anderen Stoffen. Aber man muss auf internationaler Ebene ohnehin auch die Rechtsetzung entsprechend beachten. Und nicht von ungefähr hat der Drogenkontrollrat der Vereinten Nationen ja auch darauf hingewiesen, dass aus seiner Sicht dieses deutsche Gesetz gegen internationale Verträge verstößt, die wohlgemerkt nicht alle Mitgliedsländer der UN unterschrieben haben, aber eben einige und darunter auch die Bundesrepublik Deutschland. Und dass aus ihrer Sicht mit diesem neuen Gesetz verstoßen wird gegen internationale Verträge. Das sind Dinge, die wir natürlich auch juristisch nochmal weiter klären müssen. Das ist jetzt nicht unmittelbar vor einem deutschen Gericht einklagbar, aber es ist natürlich auch nicht okay. Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn Deutschland Verträge unterzeichnet, die ausdrücklich eine Freigabe von Cannabis außerhalb der pharmazeutischen Verwendung ausdrücklich verbieten und dann man sich darüber einfach hinwegsetzt.
Frau Gerlach, Prävention gegen Alkoholkonsum, gegen Zigarettenkonsum ist ja ein bisschen einfacher, weil diese Stoffe von der Regierung nicht erstmal freigegeben wurden. Haben Sie Sorge, dass, wenn Cannabis freigegeben wird, dass man sich dann als Staat unglaubwürdig macht, wenn man dann sagt, wir haben es jetzt gerade freigegeben, aber es ist gefährlich, nutze es ja nicht?
Die Unglaubwürdigkeit liegt aber klar bei der Bundesregierung in Person unseres Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach, der sich ja sogar vor ein Plakat hingestellt hat, so in der Art, es ist zwar jetzt legal, aber seid vorsichtig und vielleicht doch nicht benutzen. Das ist wahnsinnig unglaubwürdig und das wird auch nicht verhaften auf Dauer. Wir knüpfen ja aber nur daran an, beziehungsweise gehen noch mehr in die Breite und intensivieren die Bestrebungen, die wir ja bisher auch schon hatten, und legen den Fokus nochmal ganz speziell auf junge Menschen, nochmal ganz speziell auch auf die Berufsschulen, auf den Universitätsbereich. Da waren wir bisher weniger in der Ausbreitung. Da nochmal einen Fokus drauf zu legen, macht, glaube ich, sehr viel Sinn. Das heißt, das ist eigentlich nur die Linie, die wir weiterhin verfolgen, und damit finde ich das auch glaubwürdig, wie wir da vorangehen.
Aus polizeilicher Sicht, es gibt viele Gesetze, es gibt viele Dinge, die in dem Zusammenhang beachtet werden müssen, wenn es um Drogen geht. Aber aus polizeilicher Sicht, egal wie hart die Gesetze sind, Drogen werden doch trotzdem sowohl besorgt, als auch auf dem Schwarzmarkt verkauft, als auch konsumiert.
Ja. Das ist leider so, aber wie Sie schon sagen, wir werden halt unser Möglichstes tun, um hier die Gesetze einfach zu verfolgen. Also das ist auch das, was wir unter dem konsequenten Anwenden der Rechtslage verstehen, dass wir halt die bestehenden Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, die ja nach wie vor vorhanden sind. Also das ist ja immer so eine Illusion, die immer ein Stück weit durchkommt, dass jetzt alles legal ist. Also das ist ja bei weitem nicht so. Es gibt ja nach wie vor, die Frau Gesundheitsministerin hat es ja gesagt, es gibt ja mehr Vorgaben und mehr Verstöße, als es im BTMG gegeben hat. Und diese Geschichten wird die Bayerische Polizei oder werden wir heute einfach verfolgen, wenn sie da sind.
Also das Betäubungsmittelgesetz hatte weniger Verstöße drin als jetzt das neue Gesetz?
Es ist kleinteiliger geworden. Es ist komplizierter geworden und das macht es für uns natürlich in der Kontrolle und in der Ahndung auch schwierig. Also wir können da eigentlich jetzt nur auch an die Öffentlichkeit ein Stück weit appellieren, um Verständnis werben, weil gerade in der Anfangszeit, egal wann die Legalisierung jetzt kommt, ob das zum 1.4. ist, ob das später ist, es wird da zu Reibereien kommen bei den ersten Kontrollen, weil das dann diese fatale Mischung ist in der Bevölkerung häufig, der Irrglaube, es ist jetzt alles legal. Für die Kollegen ist es ein neues Gesetz. Und wenn ein Verdachtsmoment da ist, dass da jetzt vielleicht ein Verstoß gegeben ist, vielleicht auch eine Straftat gegeben ist, also sprich eine Jugendgruppe, und in der Nähe riecht man halt Cannabis, man riecht es halt sehr gut, ja, dann werden die wahrscheinlich kontrollieren, weil der Anhalt einfach da ist. Und dann wird es mit Sicherheit zu Reibereien kommen mit der Polizei, und da werben wir halt jetzt schon eigentlich um Verständnis dafür, dass das in der Anfangszeit einfach schwierig wird in der Umsetzung. Genauso wie wir damit rechnen, dass wahnsinnig viele Nachbarschaftsstreitigkeiten deswegen geben wird, weil halt nicht jeder den Geruch mag oder den Rauchgeruch mag, und wenn halt der Nachbar jetzt zum wiederholten Mal Cannabis raucht am Balkon oder sonst wo, das in die eigene Wohnung zieht, ja, was mache ich? Ich rufe die Polizei. Das, wo man jetzt zum Teil ja mit dem normalen Zigarettenrauch schon haben.
Ja, wobei er es ja in der eigenen Wohnung oder auf dem eigenen Balkon konsumieren dürfte dann.
Ja, darf er.
Wenn man jetzt mal in die Lebenswirklichkeit geht und sagt, okay, es gibt Menschen, die wollen Cannabis rauchen, die würden es gerne legal machen, die möchten nicht kriminalisiert werden, die möchten auch nicht irgendein gepanschtes Zeug rauchen. Wäre es denn denkbar, einen Schritt zu gehen wie die Niederlande mit Coffeeshops, aber auch mit hier in Deutschland legal angebauten Cannabis? Wäre denn sowas denkbar?
Also ich glaube nicht, dass wir mit solchen Schritten dann der doch de facto Legalisierung wirklich weiterkommen. Und wenn wir der Überzeugung sind, dass es sich um eine Droge handelt, die eben schon gesundheitliche Schädigungen, jedenfalls für die meisten ihrer Konsumenten beinhaltet oder die Gefahr solcher Schädigungen, dann ist es eben falsch und dann hilft es auch nichts, das ihr da im Coffeeshop anzubieten.
Diese Form der Aufstellung in den Niederlanden ist ja auch klar gescheitert. Das ist ja auch sehr offensichtlich, beziehungsweise viele schütteln ja den Kopf, wenn sie sehen, dass wir Schritte gehen, die teilweise andere Länder probiert haben, und es ist völlig fehlgeschlagen. In den Niederlanden gibt es Bandenkämpfe. Warum gibt es die? Weil, Sie haben es vorhin sehr richtig gesagt, man zwar dort konsumieren darf, auch in den Coffeeshops, aber die Coffeeshops ja eigentlich gar nicht das Zeug selbst anbauen dürfen. Also wie kommen die zu dem Cannabis, was sie dann letztendlich verkaufen? Ja? Das wiederum ist ja nicht geregelt. Da darf ja kein Handel mit betrieben werden. Das erlaubt auch europäisches Recht nicht. Und dementsprechend wird natürlich dem ganzen organisierten Verbrechen, was im Hintergrund stattfindet, Vorschub geleistet. Und das kann nicht unser Weg sein, unser gewünschter.
Sehen Sie sonst noch gesellschaftliche Verwerfungen, Probleme, also mal vom Gesundheitlichen abgesehen oder vom Nachbarschaftsstreit, weil der Balkon nebenan komisch riecht?
Ich fürchte, dass es insgesamt natürlich schon zu weiteren Problemen, gerade in der jungen Generation, führt. Die Fragen, wer darf denn damit umgehen? Die Erwachsenen, ja, also ab 18, und die unter 18 nicht. Und dergleichen, auch das gehört zu meinen Sachen sehr den naiven Vorschriften, weil jeder weiß, so wie junge Leute beisammen sind, glaubt ja ernsthaft keiner, wenn da eine Gruppe von 5 bis 10 Leuten beisammen sind und die einen sind schon über 18 und die anderen unter 18, dass das dann bei den nur 18-Jährigen entsprechend bleibt. Das sind Dinge, wo entsprechend die Probleme vorprogrammiert sind. Die Warnungen, gerade aus dem medizinischen Bereich, dass eben das auch nichts eigentlich mit dem Alter 18 zu tun hat, weil, was sicherlich vielleicht auch bisher manchmal noch nicht so bewusst war, wohl zum Beispiel die Entwicklung des menschlichen Gehirns eben erst mit 23, 24, 25 hier abgeschlossen ist und gerade darauf Cannabis eine nicht bei jedem schädliche Wirkung haben muss, aber bei vielen haben kann. Das sind Dinge, mit denen sich, glaube ich, viele bisher überhaupt nicht richtig beschäftigt haben. Natürlich kann man sagen, ich sehe da selbst dran schuld, aber ich bin sicher, dass es nicht lange dauern wird, bis dann hier die ersten Rückschläge auch entsprechend kommen und dann auch all die Probleme, ob im Straßenverkehr, wie vorhin diskutiert, oder in gesundheitlichen Schäden des Einzelnen, dann natürlich auch wieder stärker debattiert werden.
Das Thema werden wir aber nicht wegkriegen und auch den Konsum werden wir nicht wegkriegen. Wo kommen denn die Drogen aktuell besonders her? Also wenn wir mal beim Cannabis bleiben, wo wird denn das hergestellt? Gibt es da auch einen Inlandsmarkt, einen illegalen Produzentenmarkt?
Also gerade in ländlichen Gebieten ist das durchaus der Fall und das fällt auch nicht immer zwingend auf, genauso aus dem Ausland. Und hier kann man jetzt gar keinen Hauptproduzenten nennen, weil das tatsächlich von Übersee kommt, weil das aus dem europäischen Ausland kommt. Also das ist tatsächlich mannigfaltig, wo das hergestellt wird. Und das ist halt auch das Problem, was die Polizei oder die Gewerkschaften der Polizei immer anmahnen mit dem Thema Schwarzmarkt, weil natürlich wird das hergestellt, natürlich wird das eingeführt und das wird auch weiterhin eingeführt werden. Und eins der Hauptprobleme, die ja von polizeilicher Seite immer angesprochen werden, das sind halt auch die legalen Abgabemengen, die in diesen Social Clubs abgegeben werden dürfen und die Menge an Pflanzen, die im Eigenanbau kultiviert werden dürfen, weil man da Mengen daraus schlägt, dass einfach kein normaler Konsument verrauchen kann, auf Deutsch gesagt.
Sie fürchten einen zweiten Mini-Schwarzmarkt?
Es wird auf jeden Fall was übrig bleiben und ich glaube, dass das irgendwo illusorisch ist, also selbst wenn man das Beste vom Menschen denkt, dass der normale Konsument, wenn er denn die 50 Gramm abnimmt von dem Social Club, das tatsächlich dann vernichtet. Also ist natürlich ein Mutmaß, das ist klar, aber es ist einfach illusorisch zu denken, ja, der wird das jetzt gesetzeskonform vernichten.
Minister Gerlach hat ja vorher gesagt, dass in Holland Clans diese Verteilung beherrschen. Fürchten Sie sowas bei uns dann auch?
Ja, Holland ist ein sehr extremes Beispiel, aber das hat sich über Jahrzehnte im Endeffekt entwickelt. Und Fakt ist auch, dass Cannabis natürlich ein lukrativer Markt ist, aber lukrativer sind halt dann andere Stoffe, also Kokain ganz vorneweg genannt. Und die Frage wird sein, wie man den Zusammenhang bei uns verhindert. Also da kann, glaube ich, niemand jetzt eine Voraussage treffen. Also die bayerische Polizei wird alles dran setzen, dass die Zustände bei uns nicht herrschen werden. Ob es dazu kommt, ob überhaupt die Gefahr besteht, das, glaube ich, kann jetzt keiner so valide einschätzen, dass man da jetzt eine Aussage dazu treffen kann. Wir werden unser Möglichstes tun, das zu verhindern. Aber die Internationalität ist einfach da und das macht es einfach für uns auch wahnsinnig schwierig. Aber nicht nur für uns, sondern für alle Bundesländer und ich glaube auch für alle Staaten in Europa.
Jetzt ist ja das Ziel eigentlich gewesen, alles einfacher zu machen. Also Konsumenten entkriminalisieren, den verfügbaren Stoff, also Cannabis, natürlich zu machen und im Prinzip alles, was bisher so im Schwarzmarkt war, rauszunehmen und zu bannen. Gibt es aus Ihrer Sicht wenigstens irgendeinen Prozentsatz an diesem Gesetz, wo Sie sagen, naja, dem Bereich, der ist okay?
Nein.
Null.
Null. Ich kann Ihnen keinen Bereich nennen, weil alles komplizierter geworden ist dadurch. Mehr Rechtslage, wir haben vorhin schon die Bußgeldtatbestände gehört, die sich erhöht haben. Es wird viel schwieriger für die Polizei werden, es zu kontrollieren. Ich muss eigenes Personal aufwenden, eine Kontrolleinheit bilden, um die Dinge zu kontrollieren, damit die ordentlich ablaufen, damit der Jugendschutz auch eingehalten wird. Da befindet sich überhaupt kein Bereich, wo ich irgendwo eine Erleichterung sehen würde. Und da bin ich noch gar nicht bei der Justiz, die gerade händisch tausende von Akten durchgehen müssen, um die Amnestie möglich zu machen. Und die haben gerade sehr viel Arbeit damit, das Ganze umzusetzen und sind nicht besonders glücklich darüber. Und zwar bundeslandübergreifend. Das hört man nicht nur aus Bayern.
Bundeslandübergreifend unterhalten Sie sich wahrscheinlich auch mit Kollegen in anderen Bundesländern. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ähnlich. Die Polizei ist sich da relativ einig aus der fachlichen Sicht raus, eigentlich in allen Bundesländern. Also das hat ja dieses BKA-Gutachten zu der ganzen Thematik ergeben, das ja vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegeben worden ist, weil die Problemstellungen einfach da sind. Und die sind ja in allen Bundesländern gleich. Egal wie regiert, haben das Legalitätsprinzip, also die Pflicht, Straftaten zu verfolgen, wenn sie denn erkannt werden. Und deswegen stehen jetzt auch alle vor denselben Problemstellungen.
Lohnt sich in dem Punkt auch alle 16 Innenministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren Deutschlands einig. egal ob der CDU/CSU oder der SPD angehörig, alle 16 waren gemeinsam der Meinung, dieses Gesetz sollte so nicht in Kraft treten.
Aus polizeilicher Sicht, halten Sie es für möglich, dass in irgendeiner Form, egal welches Gesetz, wie kommt, welche Regelung man trifft, dass der Drogenkonsum in der Gesellschaft, also sowohl Cannabis, härtere Drogen, wie aber auch Alkoholmissbrauch, dass der irgendwann mal zurückgeht? Oder spüren Sie da nur eine Tendenz wie beim Aktienmarkt?
Also persönlich befürchte ich fast nicht. Also es wäre wünschenswert, aber der Mensch ist halt, wie er ist. Das ist beim Alkohol so, dass da halt wahnsinnig viele gibt, die halt da zu viel genießen. Und das ist halt bei vielen Drogen auch der Fall. Also wünschenswert wäre es, sowohl persönlich als jetzt auch als Polizist. Aber wenn man sich die Entwicklung in den letzten Jahren anschaut, kann ich mir es fast nicht vorstellen.
Aber Alkohol im Straßenverkehr haben wir doch eine Reduktion. Da merkt man schon, dass über die Jahre hinweg, ich denke jetzt nicht nur die Strafdrohungen, sondern schon auch die öffentliche Meinungsbildung und so weiter, schon insofern nicht jetzt dazu geführt hat, dass das völlig weg ist, aber dass die Zahl derer, die sich ja überalkoholisiert an Steuer setzen, schon deutlich weniger geworden ist.
Weil die Gesellschaft sensibilisiert ist und weil auch ein gewisser gesellschaftlicher Druck entsteht.
Früher wir haben auch, und es sind nicht nur die Kontrollen, sondern es ist auch in der Unfallstatistik festzustellen, dass zum Beispiel tödliche Verkehrsunfälle, die durch Alkohol verursacht worden sind, in den letzten 10, 20 Jahren weniger geworden sind. Also es ist schon richtig, sich mit den Themen zu beschäftigen.
Was brauchen Sie von der Politik für eine Unterstützung als Polizei, dass Sie effizient kontrollieren können und auch Rechtssicherheit haben?
Also wir in Bayern sind ja in der glücklichen Lage, dass wir eigentlich alle Unterstützung haben, muss ich jetzt mal so offen sagen, und auch in dieser Thematik jetzt immer Unterstützung verspürt haben. Also was wir auf Bundesebene in Bundesgremien eingebracht haben, das hat die volle Unterstützung der Politik in Bayern gehabt. Und von daher muss ich sagen, leben wir eh noch in einem Land der Glückseligen, dass wir eigentlich die Unterstützung haben, dass wir die rechtlichen Voraussetzungen haben und dass wir die Rückendeckung haben, wenn wir als Polizei agieren. Und dafür sind wir als Polizei tatsächlich ja sehr dankbar.
Herr Herrmann, haben Sie irgendeine Hoffnung, dass es zwischen den Ländern und der Bundesregierung in dem Thema Cannabis irgendeinen grünen Zweig gibt?
Allein vom praktischen Vollzug wäre eben schon allein diese Amnestieregelung etwas, was es nicht bräuchte. Ohne Not wird da ein gigantischer bürokratischer Wahnsinn vom Stapel gebrochen. Wenn man das freigeben will, was wir natürlich nicht wollen, aber es gibt überhaupt keinen Zwang, ab 1. April ist es anders, dass man da überhaupt eine Regelung drin hat, wie man mit den Leuten umgeht, die letztes Jahr verurteilt worden sind. Also das ist rein lediglich eine Gefälligkeitsregelung, wo man sich noch bei irgendwelchen Leuten beliebt machen will mit solchen Regelungen, die aber eine gigantische Belastung, und das haben inzwischen auch SPD-regierte Bundesländer gemerkt, dass es eine gigantische Belastung für ihre Justiz ist, die in keinem Verhältnis steht zu dem Sinn des Ganzen. Ja? Und insofern, ja, ich hoffe, dass, wenn schon nicht das Ganze gestoppt wird, wenigstens noch einiger Unsinn beseitigt wird. Aber es weiß keiner.
Danke an die Runde. Das war Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann, diesmal zum Thema Cannabis-Legalisierung, Herausforderungen und Gefahren. Mit der bayerischen Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, mit Judith Gerlach, und mit dem Kriminaloberrat Christian Wulzinger. Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram und X, vormals Twitter, unter bei-stmi oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Ihnen eine schöne Zeit.